Und dazu begrüßt Sie Dietmar Timm. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir beschäftigen uns heute im Zeit-Online-Talk mit dem Thema Rechtsextremismus im Netz. Ich sitze hier in unserem Kölner Studio alleine, ich will nicht sagen einsam, und rufe unsere Gesprächsteilnehmer in Berlin, denn alle drei, die heute an der Sendung neben mir teilnehmen, sitzen in unserem Berliner Studio. Das ist einmal Johannes Radke, er ist freier Journalist mit dem Themenschwerpunkt Rechtsextremismus und Jugendkultur. Er betreut für Zeit Online seit dem letzten Jahr, seit Juli 2009, das Rechtsextremismus-Blog Störungsmelder. Einen schönen guten Tag, Herr Radke.
Hallo.
Ich hoffe, Sie sind alle komplett, denn da neben Ihnen sitzen müsste Judith Porath. Sie arbeitet seit 10 Jahren, seit der Gründung, für den Verein Opferperspektive aus Potsdam. Und dieser Verein recherchiert und erfasst systematisch Fälle rechter Gewalttaten im Land Brandenburg. Einen schönen guten Tag, Frau Porath.
Hallo.
Und der dritte im Bunde ist der Soziologe Dr. Rainer Erb. Er ist seit den 80er Jahren am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin tätig, und sein Schwerpunkt sind Rechtsextremismus und Jugendgewalt, und er beobachtet schon seit lange die Entwicklung der Szene im Internet. Guten Tag, Herr Erb.
Guten Tag.
Ich habe vor der Sendung, wie man das ja heutzutage tut, das Thema ein bisschen versucht zu googeln und festgestellt, so richtig aktuell wird das Thema nicht heiß diskutiert. Die letzten Einträge, die wirklich inhaltlich etwas bringen, stammen aus dem letzten Jahr, aus der Mitte des letzten Jahres. Herr Radke, Rechtsextremismus im Netz, ein verdrängtes Problem?
Ja, kommt darauf an, aus welcher Sicht man das sieht. Also wir, wo wir uns viel damit beschäftigen, sehen da schon, dass sich da sehr viel entwickelt. Und die Anzahl von Nazi-Webseiten im Netz steigt stetig. Also 2008 waren das nach einer Bilanz von Jugendschutznetz schon 1700 deutschsprachige Nazi-Seiten. Inzwischen dürften es meiner Schätzung nach so um die 2000 sein. Und diese ganze Entwicklung im Internet hat auch die rechtsextreme Szene verändert.
Sie haben Jugendschutznet erwähnt. Da gibt es einen Zusammenhang mit der Bundeszentrale auch für politische Bildung. Was ist das für ein Portal?
Ja, Jugendschutznetz schaut sich sozusagen jugendgefährdende Webseiten im Internet an, natürlich gewaltverherrlichende Sachen und auch kinderpornografische Sachen, aber die haben auch einen Schwerpunkt, das ist halt Rechtsextremismus im Netz und wie sich das entwickelt, und die schauen da ganz genau drauf, was da so passiert, und da kann man vor allem sehen, dass inzwischen Neonazis nicht nur ihre eigenen Webseiten machen, sondern sich auch sehr stark in sozialen Netzwerken tummeln und versuchen dort sozusagen unterschwellig auf Leute zuzugehen und mit denen ins Gespräch zu kommen.
Ja, das Thema müssen wir, glaube ich, auch mal ein bisschen tiefer erörtern. Herr Erb, Sie beobachten das ja auch seit langem. Es heißt auch in diesem Bericht aus dem letzten Jahr von Jugendschutznet, dass viele dieser Angebote relativ schnell gelöscht werden. Aber das ist doch, glaube ich, ein Kampf, wie man so schön gesagt, gegen die berühmten Windmühlenflügel. Denn sie sind auch relativ schnell wieder da.
Das ist sehr richtig. Die Szene nutzt dieses neue Medium sehr intensiv, weil es es auch braucht. Das ist ganz wesentlich für ihre Propaganda, für ihre Mobilisierung, für ihre Information. Sie haben damit eine große Reichweite. Allerdings sind natürlich viele von diesen Seiten auch Anlass- und zweckbezogen zu einzelnen Aktionen oder Kampagnen. Und wenn die Aktion vorbei ist, wird dann diese Seite entweder vom Netz genommen oder nicht mehr aktualisiert. Aber insgesamt hat natürlich dieses neue Medium eine Basisbedeutung für die Szene, die ja ressourcenarm ist, die wenig finanzielle Mittel hat. Und mit diesem Internet, das billig, schnell, aktuell ist und große Reichweite hat, kann sie eigentlich sich erst bilden und selbst darstellen als soziale Bewegung.
Wenn Sie sagen, wenig finanzielle Ressourcen, dann reden Sie über eine Szene, die doch weitgehend von Parteien unabhängig ist. Ist das richtig?
Ja, es gibt eben beide Seiten. Es gibt sowohl diesen parteiförmigen Rechtsextremismus, der das Internet auch sehr intensiv nutzt. Über seine Landesverbände bis hin zu den Kreisverbänden sind die flächendeckend vertreten. Und daneben gibt es eine subkulturell geprägte Szene, eine Jugendszene, die dieses Medium sehr wohl auch zu nutzen weiß, die oft sehr viel radikaler ist. Da ist eben auch der Schutz der Anonymität ein wichtiger Gesichtspunkt. Man kann ja die Seite über das Ausland betreiben, sodass die deutschen Strafverfolgungsbehörden da keinen Zugriff haben. Also die Anonymität und die Entzug der Strafverfolgung führen eben dazu, dass dann diese Seiten auch radikalere Äußerungen enthalten, vor allem auch Bildmaterial und Filmmaterial senden, was nach dem deutschen Strafgesetzbuch hier nicht zulässig, also Symbole des Nationalsozialismus und so weiter.
Mhm. Frau Porath, Sie beobachten ja alles, wenn man so will, aus der Opferperspektive. Sie erfassen systematisch Fälle rechter Gewalttaten, vornehmlich in Brandenburg, aber möglicherweise auch darüber hinaus. Wenn es tatsächlich zu Gewalttaten kommt, welche Rolle spielen denn in diesem Zusammenhang die Aktivitäten Rechtsextremer im Netz?
Also wir erfassen in einer Chronologie tatsächlich Gewalttaten aus dem Land Brandenburg. Da ist unser Schwerpunkt, da beraten wir auch Leute flächendeckend im gesamten Bundesland. In Brandenburg ist es gibt es ja auch sehr viele rechte Internetseiten, also von NPD-Seiten bis Blogs von freien Kräften. Und so unterschiedlich wie die Szene in den einzelnen Regionen aufgestellt ist, so unterschiedlich ist, würde ich einschätzen, auch die Bedeutung der Seiten. Es gibt die Region Rathenow-Premnitz, das ist im Havelland. Dort gibt's beispielsweise eine Anti-Antifa-Seite. Da sind Namen gelistet mit Fotos von Menschen, die sich gegen rechts organisieren. Und alleine schon die Aufmachung der Seite mit blutigen Patronenhülsen macht sehr deutlich, wer da angesprochen wird. Die Seiten werden vor allen Dingen von Jugendlichen sehr wohl registriert und haben dementsprechend sowohl für die Betroffenen eine sehr hohe Bedeutung, wenn sie angegriffen werden. Und zumindest zu vermuten ist, dass es in einem direkten Zusammenhang auch mit ihren Fotos, die veröffentlicht werden, auf den Seiten die Angriffe stehen. Die haben aber natürlich auch eine große Bedeutung für eine subkulturell geprägte rechte Szene, beziehungsweise für Sympathisanten und Leute, die sich dafür interessieren, weil man so sich einfach informieren kann, was da los ist, was die Leute so machen, wie die Schwerpunkte sind, welche Interessen sie vertreten, wie sie sich politisch äußern und engagieren.
Hat man denn Erkenntnisse darüber, in welchem Umfang diese Seiten in ihrer Vielzahl tatsächlich genutzt werden oder anders gefragt, haben diese Seiten von der Quantität, von den Besuchen hier eine Relevanz oder sind sie eher so etwas wie ein Informationsinstrument der rechtsextremen Szene untereinander? Wer auch immer die Frage beantworten könnte.
Also für Brandenburg würde ich sagen, die wären sehr wohl wahrgenommen, die Seiten. Also so, ich höre es immer wieder von Kooperationspartnern von uns, also von beispielsweise von Leuten, die sich in Bündnissen gegen rechts engagieren und organisieren. Da wird sehr wohl wahrgenommen, wie die Rechten sich äußern. Wir haben es jetzt ganz aktuell wieder nach dem großen Gegendemonstrationen am 13. Februar in Dresden. Da sind ja auf allen möglichen Internetseiten auch Aktionsberichte der rechten Szene, eben auch ganz lokal in Brandenburg, werden da Berichte veröffentlicht, wo dann auch Leute, die sich gegen rechts engagieren und zu den Gegenaktivitäten nach Dresden gefahren sind, diffamiert werden im Netz, wo ganz genau geschrieben wird, wann haben die sich wo getroffen, mit welchem Bus sind die gefahren. Und das wird in breiten Kreisen wahrgenommen. Ich glaube aber, dass es in den beispielsweise in Kreisen der Ermittlungsbehörden aus meiner Sicht noch zu wenig wahrgenommen wird.
Sie haben jetzt ein paar Beispiele genannt, wo diese Seiten von ihrem Inhalt eher doch relativ schnell erkennbar sind, was dahinter steckt. Herr Radke, das ist aber, glaube ich, nicht der Normalfall. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen ausführlicher beschreiben, in welcher Form sich Rechtsextreme inzwischen im Netz nicht nur einrichten, sondern auch präsentieren. Denn es ist ja offenbar nicht so ganz einfach, direkt zu erkennen, welche Inhalte dahinter stecken.
Ja, das ist ja auch, grundsätzlich ist die rechtsextreme Szene ja keine völlig homogene Szene. Da gibt's solche und solche. Da gibt's halt die ganz militanten jungen Nazis, die auf erlebnisorientierte Jugendliche zugehen. Die machen inzwischen sehr professionelle Webseiten, die auch gut gestaltet sind. Und da ist in der Tat, gibt's öfter immer wieder Seiten, wo gar nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist, dass das Neonazis sind. Das sind dann richtig schön gemachte Grafiken, Demonstrationsvideos vom rechtsextremen Schwarzen Block. Die bewundern ja den linksradikalen Schwarzen Block aus den 80er Jahren sehr und zeigen dann davon Videos, unterlegt mit aktueller Musik von bekannten deutschen Bands. Die spielen dann auch Songs von den Toten Hosen und anderen und versuchen damit sozusagen die Grenzen zu verwischen und sich als offene, moderne, spannende Jugendkultur zu geben. Und diese menschenverachtende und NS-verherrlichende Ideologie, die trotzdem dahinter steckt, die wird so ein bisschen versteckt auf den neueren Webseiten.
Das sind dann Webseiten, gegen die man sich eigentlich auch, ich sag mal, als Strafverfolgungsbehörden eigentlich kaum wehren kann. Ist das richtig?
Korrekt, ja. Also wenn Nazis eine Webseite in Deutschland online stellen mit einer DE-Endung, die man strafrechtlich auch erreichen könnte, dann achten die schon sehr genau darauf, dass da nichts drauf ist, was strafrechtlich relevant ist. Aber es gibt ja so viele Möglichkeiten. Also ich kann jetzt ein Video drehen von jemandem, der sich gegen rechts engagiert, das bei YouTube raufstellen. Und bis YouTube das wirklich löscht, haben das 20.000 Leute gesehen. Das ist wirklich, es gibt so viele Möglichkeiten, anonym im Netz Dinge hochzuladen, zu verbreiten, das ist einfach nicht zu greifen für die Ermittlungsbehörden.
Weiß man denn eigentlich, was passiert, wenn nun Jugendliche auf diese Angebote reinfallen? Suchen sie dann unter Umständen Kontakt zur rechtsextremen Szene, ohne es vielleicht zu ahnen, zu wem sie da Kontakt suchen, übers Netz oder über andere Wege? Herr Erb, weiß man darüber etwas?
Da weiß man wenig darüber. Die Rekrutierungsfunktion des Internets, das ist eine ganz schwierige Frage. Man darf das also auf keinen Fall überschätzen. Zunächst ist es so, dass diese Seiten auf die Zielgruppe Jugendliche hin gestaltet sind, wie schon gesagt wurde. Sie sind rebellisch, sie sind modern, sie sind böse. Aber ob Jugendliche jetzt nun auf dieser Seite verweilen oder einen Mausklick weiter auf eine andere Videotaste bei YouTube drücken, darüber weiß man relativ wenig. Also die Rekrutierungsfunktion würde ich jetzt nicht so groß einschätzen. Es ist ein anderer Zusammenhang, der viel wichtiger ist, denke ich. Der Nutzer im Internet hat keine Hemmschwellen, rechtsextreme Seiten zu besuchen. Also Leute, die nicht auf eine Versammlung gehen würden von einer Partei, die sich nicht an einer Demonstration beteiligen würden, weil sie die soziale Ächtung oder die Missbilligung ihrer Nachbarn und Kollegen fürchten, die können im Schutze der Anonymität diese Internetseiten aufsuchen und sich da ihre Meinung und ihre Überzeugung bestätigen lassen. Ich denke, diese bestätigende Funktion, dieser Eindruck, man lebe in einem Raum, der von vielen mit der gleichen Überzeugung geteilt wird, also so eine Art Echoraum, man trifft immer wieder die eigene Meinung wieder, man fühlt sich dadurch bestätigt, man überschätzt auch seine Bedeutung und die Größe dieser rechten Opposition. Diese Funktion, denke ich, ist viel wichtiger als die direkte Rekrutierung und Anregung und Anfütterung von Jugendlichen über diese rechten Angebote.
Aber man muss, glaube ich, ehrlich sagen, dass man sich da weitgehend im Bereich der Spekulationen, der Vermutung, vor allen Dingen was den Umfang angeht, bewegt. Es ist natürlich eine potenzielle Gefahr, das ist völlig klar, aber inwieweit es wirkt, und da sind wir beim Thema, wie wirken eigentlich diese Seiten, da ist man doch eher im Nebel, Herr Erb, ist das richtig?
Das ist richtig. Sie wissen das ja selber als Journalist, wie schwierig Wirkungsforschung und Reichweiteforschung und so weiter ist. Aber wir führen natürlich Interviews in dieser Szene mit Jugendlichen und anderen Angehörigen der rechtsextremen Szene. Und wenn wir dann fragen, wie bist du zu deinem Glauben gekommen, dann eben nicht durch die Lektüre von Pamphleten und Programmatiken im Internet, sondern durch Interaktion mit Klicken, durch Mitmachen in Gruppen, durch Beteiligung an Aktionen. Das ist immer noch der wichtigste Weg zur Rekrutierung und zur Einpassung in diese rechte Jugendszene. Also die direkte Kommunikation innerhalb der Clique ist das Entscheidende. Das andere ergänzt das dann und stabilisiert es und führt dann eben auch zu diesen Effekten der Selbsttäuschung, der Überschätzung, der Bedeutungsüberschätzung und so weiter. Das ist das, was man sagen kann aus Interviews. Das sind natürlich immer nur Ausschnitte. Das gibt natürlich auch andere Beispiele. Aber ich denke, das beschreibt schon die Haupttendenz.
Bietet sich die Frage an, die auch natürlich mit dem Web zu tun hat, aber auch ein bisschen wegführt, inwieweit funktioniert denn die Rekrutierung für Rechtsextreme insgesamt in den letzten Jahren? Nimmt das eher zu oder nimmt es eher ab? Das kann man ja nicht unbedingt immer nur an der Zahl der registrierten Gewalttaten festmachen. Wie sind da Ihre Erkenntnisse, Frau Porath?
Schwer zu sagen. Also
ja, man muss auch schwere Fragen stellen.
Also ich denke, dass auf jeden Fall die Internetseiten erstmal für Leute, die sich, also für Jugendliche beispielsweise, die sich interessieren für die rechte Szene, es ist eine gute Möglichkeit, wie Herr Erb schon gesagt hat, auch anonym erstmal zu gucken, was bieten die überhaupt an. Darüber kann man Kontakt aufnehmen. Also wir haben beispielsweise im Spreewald, das wird ja bestimmt vielen Hörern was sagen, die Region im Spreewald, gibt es eine Internetseite, die ist gut gemacht, die spricht auch so Sprayer und Hip-Hopper an. Und darüber können die Leute erste Kontakte aufnehmen und Kontakte knüpfen. Also gibt es immer wieder ja auch Angebote für beispielsweise Demos, wo man dann mitfahren kann, worüber eine Mobilisierung läuft. Aber ich kann es nur sehr schwer einschätzen, welche wirklich Rekrutierungsbedeutung die Seiten haben. Es gibt sehr viel. Also so, ich finde vor allen Dingen auch diese sozialen Netzwerke wie Yappi etc., wo man in Kontakt tritt miteinander, wo dann einfach steht bei Interessen deutsch und national. Da kann man Kontakte knüpfen, sehr anonym offen und kann erstmal so ein bisschen abtasten. Sind es Leute für mich, mit denen ich was zu tun haben will? Sind die sympathisch, sind die nett?
Ja. Ja, die Frage ging auch eigentlich eher in die Richtung, wie funktioniert die Rekrutierung für Rechtsextreme insgesamt? Ich hätte auch fragen können, haben die Nachwuchsprobleme oder eher nicht? Jetzt unabhängig vom Netz.
Ja, also die Rekrutierung, vor allem bei Jugendlichen, da ist ein ganz, ganz starkes Element, ist Musik. Über Rechtsrock, es gibt unglaublich viele Jugendliche oder spätere Nazi-Kader, wenn die, oder auch Aussteiger erzählen das immer, dass Musik, Rechtsrock, harter Rock mit so ein rebellisches Image und so, dass das eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat bei der Entwicklung, dass man in die rechte extreme Szene reingerät. Und da ist es wirklich so, übers Internet kommt heute jeder Jugendliche mit 3 Klicks, ist der bei ganz harten Rechtsrock angelangt, mit ganz extremen Texten. Man kann bei Last.fm, diesem Online-Radio, da gibt's Blood and Honor-Songlisten, da kann man jede Nazi-Band hören. Und so funktioniert das auch, dass also früher mussten halt Jugendliche dann wirklich diesen Schritt machen, wahrscheinlich in eine andere Stadt fahren, in einen Nazi-Laden gehen der ja auch erstmal so suspekt ist, und sich dort eine Nazi-CD kaufen. Heute macht man das mit zwei Klicks, hört sich das an, das ist spannend, das ist verboten. Wenn ein Lehrer das auf dem Handy findet, kriegt man Ärger. Das macht auch so einen Reiz des Verbotenen. Und das muss man schon sagen, übers Internet sind das ganz neue Möglichkeiten heute. Auch wenn in den Medien über die Schulhof-CD diskutiert wird, das ist für Schüler ja auch interessant, weil das verboten und spannend ist, dann gehen die einfach auf die Webseite der NPD und können das umsonst runterladen. Und das funktioniert, glaube ich, schon.
Vor allen Dingen im Schutz der schon erwähnten Anonymität. Aber ich glaube, zwei Dinge müssen wir unterscheiden. Auf der einen Seite Jugendliche, die doch relativ bewusst Informationen und den Kontakt zu Rechtsextremen suchen. Da würde sich die Frage stellen, wie kann ich das verhindern? Das ist aber, glaube ich, eher eine politische Diskussion, auf die wir vielleicht auch noch kommen sollten. Aber wir haben ja auch über den Fall gesprochen, wo man sozusagen versteckt mit rechtsextremen Inhalten in Kontakt gebracht wird, auf der Suche nach Musik oder hippen anderen Dingen. Hat man Erkenntnisse darüber, wie viele Leute da eigentlich den Rechtsextremen auf den Leim gehen? Denn das müsste man ja, glaube ich, so formulieren.
Ja, ich habe da ein Fallbeispiel. Also wirklich Zahlen dazu wird man nicht kriegen, aber ich habe beim Störungsmelder einen, also wir arbeiten mit ganz vielen jungen Autoren zusammen, Jugendliche aus der Provinz, die über ihre Erfahrung mit Rechtsextremismus reden können. Und da hat sich ein junger Mann an uns gewendet, der ist genauso bei Facebook, wurde er angeschrieben von einer Webseite, also von einem Online-Magazin, haben die geschrieben, machen sie, das war die Blaue Narzisse, das klang für ihn ganz in Ordnung, hat sich da kurz mal die Seite angeguckt und die haben gefragt, hier, du schreibst doch immer was zu Hip-Hop, du hast in der und der Schülerzeitung was geschrieben, weil das auf seinem Profil stand, hast du nicht Lust bei uns, wir haben viele Klicks, willst du nicht bei uns was über Hip-Hop schreiben? Da hat er sich nichts bei gedacht und dachte, klar, das klingt alles in Ordnung. Und dann, als sein Artikel dort veröffentlicht wurde, haben sich Freunde und so bei ihm gemeldet und gesagt, hier, warum schreibst du denn auf einer Nazi-Webseite, bist du verrückt? Und dann hat er überhaupt mal gegoogelt und festgestellt, dass die Blaue Narzisse dieses ganz Rechtsaußen-Magazin ist, was so auf Jugendlich macht. Dann hat er sich dort gemeldet und gebeten, seinen Artikel dort sofort runterzunehmen und die haben das natürlich nicht gemacht und jetzt steht für immer er mit seinem Namen, mit dem Artikel auf dieser Seite. Und dem ist das genauso passiert, dass er da sozusagen gelinkt wurde. Und ich kann mir schon vorstellen, bei jemand anders, der nicht so gut reagiert hat wie er, der würde dann vielleicht in so eine Trotzposition kommen und dann zu seinen Freunden sagen, naja, ich habe das veröffentlicht, was habt ihr denn gegen die? Und dann rutscht man da vielleicht rein.
Das wäre aber dann auch wiederum ein Beispiel dafür, wie sozusagen die Information für solche, ich sag mal Opfer, innerhalb des Internets und in sozialen Netzwerken wieder funktioniert. Gut, ja. lassen wir es so stehen. Wir sind schon beim Thema soziale Netzwerke. Ich sag mal, die bekanntesten sind genannt worden. Facebook, SchülerVZ, YouTube, MySpace. Es gibt auch noch ein paar andere. Da wird's ja dann ganz schwierig. Vor allen Dingen auch für die Betreiber der Netzwerke. Oder hat man den Eindruck, dass sie diesem Treiben quasi tatenlos zusehen?
Das kommt immer drauf an. Es gibt ganz verschiedene Beispiele. Zum Beispiel eBay ist jetzt ein Auktionshaus, aber hat ja auch schon wirklich ein soziales Netzwerk. Die gehen seit langem sehr gut damit um. Die gehen ganz konsequent gegen Angebote aus der rechtsextremen Szene vor. Thor Steiner kann man dort nicht verkaufen und so weiter. Die haben dann genaues Auge drauf. Und dann gibt's andere Beispiele, zum Beispiel dieses Online-Radio Last.fm, was ja auch eine riesige Community hat. Die, ich sag mal so, die scheren sich einen Dreck drum, was da für Songs laufen. Da läuft knallharter Nazi-Rock und die haben damit kein Problem. Es kommt immer drauf an, was die Firmen, ob die das Gefühl haben, dass da wirklich ein Image-Schaden kommen kann. Und dann reagieren die erst. Ja, ja, und ich weiß es von MySpace und MeinVZ, die löschen da schon sehr viel, aber man löscht 5 Seiten und 10 werden neu eröffnet.
Also in erster Linie bei gutem Willen vorausgesetzt, ohne Frage auch eine Frage der Kapazitäten, ist das richtig?
Ja, natürlich. Da muss man Leute haben, die Ahnung haben, die sich kümmern, die da wirklich konsequent vorgehen. Aber das hat auch Erfolg. Das muss man auch sagen. Wenn Nazis, das spricht sich dann rum in der Szene, zum Beispiel kein Nazi oder sagen wir nur einer von 10 Nazis würde versuchen, eine Lanzer-CD bei eBay zu verkaufen, weil es ganz bekannt ist, dass eBay da konsequent gegen vorgeht. Und bei anderen Sachen ist dann wiederum bekannt, ah, die machen da nicht so viel, da kann ich meine Seite hochladen.
Mhm. Aber wer nun bei eBay nicht unterkommt, der sucht sich andere Wege, Herr Erb. Das ist ja fast unerschöpflich, oder?
So ist es. Das weltweite Netz bietet ungeahnte Möglichkeiten und die werden auch von abweichenden Meinungen und politischen Strömungen intensivst genutzt, die man eben verachten muss. Sie fragen jetzt mehrmals nach der Nutzung, nach der Reichweite. Ich will nochmal den Fokus etwas anders legen, nämlich die Bedeutung des Internets für diese Organisation und für diese Szene insgesamt. Das hat eine ungemeine stabilisierende Funktion gehabt, das Internet. Ohne Internet, ohne Handy, ohne diese kommunikationstechnische Revolution hätten wir uns diese Bewegung, die aus dezentralen, lokalen Kleingruppen besteht, die sich dann zu einer nationalen Protestbewegung erst vernetzen muss, gar nicht so erleben können. Also wenn man zurückblickt, Anfang der 90er Jahre, wie schwer und umständlich und zäh der Versand von Schriftmaterial war, da brauchte man eine Geschäftsstelle, da musste man die Adressen seiner Kunden und seiner Mitglieder haben, die wurden dann mit Hand auf den Umschlag geschrieben und dann wurde es zur Post getragen. Das war die Reichweite dieser Art von Versand von Schriften, Flugblättern etc. war natürlich ganz gering. Heute ist mit dem Internet ist ein Riesenpublikum potenziell angesprochen. Die Organisationen, die Gruppierungen, die Kameradschaften brauchen keine Geschäftsstelle mehr. Sie brauchen keinen Anführer, keine Hierarchie, keine Gruppenordnung, keine Hilfskräfte. So eine Seite lässt sich von einer Person oder von wenigen Personen gemeinsam betreiben. Diese Personen können innerhalb der Szene und sogar auch darüber hinaus ihren Bekanntheitsgrad steigern. Das Internet bietet Möglichkeiten, die vielen von diesen Betreibern im realen Leben versperrt oder verwehrt sind. Sie können Einfluss ausüben, sie können Ratschläge geben, sie können Themen setzen. Sie haben also das ganze Potenzial des Netzes genutzt. Natürlich tummeln sich dabei auch viele. Also man kann dort eine neue Identität annehmen als Netzbetreiber. Natürlich tummeln sich dabei auch eine Reihe von Scharlatan und vieles auch Karneval, wenn die sich da als German oder Gauleiter ausgeben. Da ist auch viel Bluff und Maskerade dabei. Aber insgesamt hat das Internet das, was wir heute als modernen Rechtsextremismus dezentral in Kleingruppen vernetzt mit Parteien, mit Kulturorganisationen und so weiter erleben, hat das Internet und das Handy erst möglich gemacht. Das Internet hat zudem möglich gemacht, eine Arbeitsteilung innerhalb des Rechtsextremismus, den wir in der Form auch noch nicht kannten, nämlich eine Arbeitsteilung zwischen intellektuellen Seiten, zwischen Programmseiten, zwischen historischen Seiten, die Deutungen zur Geschichte und Gegenwart abgeben, daneben dann Seiten für Spaß und Abenteuer, für Action, für Musik, für Bilder, für Videos. Hier hat sich eine Arbeitsteilung entwickeln können, zu der nun jeder beitragen kann. Einer hat etwas Kompetenz in der Betreibung von Programmen oder von Internetverkehr, anderer hat Bilder oder Musik heraufzuladen, einer ist Webdesigner, der kann da gestalterisch mithelfen, sodass hier eine Situation entstanden ist, die nicht mehr zentral funktionieren muss, wie das bei Organisationen und bei klassischen Parteien der Fall war, sondern die eben sich auf die Unterstützung, die Hilfe vieler dezentraler Personen stützen kann und damit natürlich eine größere Bedeutung und auch eine höhere Nutzungsrelevanz durch interaktive Elemente und so weiter gewinnt. Also für die Szene selbst ist das Internet unverzichtbar heute.
Ja, Ihre These zugespitzt lautet, ohne Internet, und das leuchtet natürlich auch ein, wäre diese Form der Vernetzung gar nicht möglich. Wenn ich die These jetzt umdrehen würde, würde das heißen, dass ohne das Internet diese einzelnen rechtsextremen Gruppen, die Sie geschildert haben, quasi bedeutungslos wären?
Ja, an Bedeutung verlieren, ob sie bedeutungslos sind, das würde ich nicht sagen, aber sie würden schon an Bedeutung, an Öffentlichkeit, an Resonanz, an auch an Provokationsmöglichkeiten stark verlieren. Aber ich meine, jetzt hat die Welt das Internet erfunden, jetzt kann man es auch nicht wieder einsammeln. Ja. Jetzt muss man mit der Situation umgehen und einige Stichworte sind ja gefallen, Medienkompetenz und so weiter. Ist jetzt ein wichtiger Punkt der Bildung, der Schule, der politischen Bildung und so weiter.
Natürlich versuchen nun auch alle, die gegen Rechtsextreme vorgehen wollen und vor allen Dingen auch vor diesen Einflüssen warnen wollen, das Internet selbst zu nutzen. Herr Radke, Sie erzählen uns sicherlich gleich noch ein bisschen mehr, was der Störungsmelder so macht, aber Sie haben doch sicherlich ein Problem. Diejenigen, die den Rechtsextremen nun schon ins Netz gegangen sind, erreichen Sie die überhaupt?
Also da muss man natürlich unterscheiden. Also mit, ich sag mal, ausgebildeten Nazi-Kadern zu diskutieren, macht keinen Sinn, weil die lassen sich nicht überzeugen, das hat auch keinen Zweck. Aber so Mitläufer, so junge Nazis, die da gerade reingeraten und da noch gar nicht so ein ganz festes Weltbild haben, mit denen macht das schon Sinn. Und bei uns auf der Webseite bei Störungsmelder geschehen manchmal schon wirklich sehr interessante Diskussionen. Ich weiß jetzt, ist schwierig zu sagen, ob da nun wirklich jemand von seiner rechten Einstellung abgebracht werden konnte, aber ich denke, dass es gibt da schon gute Möglichkeiten, mit klaren, schlüssigen Argumenten dieser Nazi-Ideologie so ein bisschen was von dem Zauber zu nehmen. Mhm. Und je nachdem, wie ernst so ein Jugendlicher so eine Diskussion im Netz nimmt, kann das schon, glaube ich, was bewirken. Weil diese Zweifel, das sagen ja auch immer Aussteiger, die brauchen irgendwann diesen Punkt. Man steigert sich da als Nazi dann so rein, immer weiter, alles bestätigt, dass die Weltverschwörung, alle wollen einem was Böses, man steht ganz alleine da und muss kämpfen. Und irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo dieses Weltbild zusammenbrechen muss. Und der muss erstmal kommen. Und da braucht man so eine Art Schlüsselerlebnis. Ob nun eine Diskussion beim Störungsmelder genau dieses Schlüsselerlebnis bringt, kann ich natürlich nicht sagen, aber es führt vielleicht dahin, dass man dann feststellt, Moment mal, dieses Weltbild, das stimmt vorne und hinten einfach nicht.
Naja, aber die Kernfrage bleibt, wie kriegen Sie die Leute überhaupt erstmal auf Ihre Seite, dass sie überhaupt erst einmal den Störungsmelder anklicken?
Ach, die kommen schon, keine Sorge. Es wird ja auch ab und zu mal, wenn wir ein spannendes Thema haben, was die Nazis sehr ärgert, dann schreiben die das auf ihre Website und dann sehe ich ja, von wo die User rüberkommen. Und manchmal haben wir dann plötzlich statt 5.000 plötzlich 10.000 User am Tag. Also die kommen schon, die beobachten das schon sehr genau. Und mit manchen kommt man dann ins Gespräch. Und unsere fleißigen Kommentatoren, die sich gegen rechts engagieren, diskutieren auch gern mit Nazis.
Frau Porath, wie sind da Ihre Erfahrungen? Sie listen ja sehr chronologisch die Fälle von Gewalttaten auf. Haben Sie den Eindruck, dass so etwas auch von Menschen genutzt wird und Sie dann beeindruckt, die zufällig in die Fänge geraten sind und eventuell wieder davon Abstand nehmen wollen, die vielleicht mit Ihnen ins Gespräch kommen wollen? Inwieweit wird Ihre Seite von der rechtsextremen Szene selbst beobachtet?
Also da wir in Brandenburg die einzige Organisation sind, die so systematisch rechtsextreme Gewalttaten erfasst und darstellt und das schon seit vielen Jahren, glaube ich schon, dass auch die rechte Szene da ein Augenmerk drauf hat. Aber wir sind keine Plattform, wo man in Diskussion treten kann mit uns. Dementsprechend ist es auch nur hypothetisch, dass die Leute sehr wohl registrieren, auch was wir machen. Wir veröffentlichen ja auch immer Berichte, also Betroffenenberichte regelmäßig, informieren über Vorfälle, die so im Land passiert sind. Da kriegt man höchstens wieder von Kooperationspartnern aus dem Land Rückmeldungen, dass Leute aus der rechten Szene darauf Bezug genommen haben.
Aber Sie kriegen ja sicherlich auch einen Haufen E-Mails, ne?
Ja, also recht wenig. So von Rechten recht wenig.
Naja, aber das ist ja die Kernfrage. Wie erreiche ich sie, ne? Wenn ich sie zum Ausstieg bewegen will? Kann ich da das Internet nutzen oder ist das der falsche Zugang?
Also ich glaube, also vor allen Dingen bei Jugendlichen bewegen sich tagtäglich selbstverständlich im Netz. Also das ist ja was ganz anderes als ältere Leute. Das ist ein alltägliches Medium und die surfen sehr viel von Seite zu Seite und informieren sich überall. Und ich glaube, das, was eben gesagt wurde, ist schon sehr treffend und sehr richtig. Also wenn man über Themen informiert, die auch die rechte Szene gerade interessiert, also womit man sich beschäftigt, da kann man Leute zumindest ja, anfixen. Und anpieksen so ein Stück weit, ins Gespräch zu kommen und darüber in Diskussion zu kommen. Und ich sehe es auch so, dass man mit Kadern der rechten Szene muss man nicht diskutieren. Die haben ihr ganz klares, gefestigtes Weltbild und denen geht es darum, einfach ihre Ideologie nochmal weiterzutragen. Aber gerade junge Leute, die auf der Suche sind und sich orientieren und da reinrutschen, die muss man packen. Und ich glaube, dass gerade dieses anonyme Medium Internet, also wo man auch mal Meinungen antesten kann und als seine eigene kundgeben kann, die man vielleicht gar nicht so hat, aber mal eine Reaktion abwarten kann, was da passiert. Ich glaube, dass es ein sehr gutes Mittel ist, darüber ins Gespräch zu kommen. Es ersetzt keine persönlichen Kontakte. Das finde ich aber auch ganz wichtig zu sagen, ne? Also, weil es ist dann wirklich einfach was Anonymes.
Und es ersetzt natürlich nicht die politische Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus. Ja. Ich glaube, auf das Thema müssen wir nun unweigerlich mal kommen. Gibt es da Defizite? Wird das Thema totgeschwiegen? Ich stelle einfach nochmal in anderer Form diese Frage, die ich zu Beginn gestellt habe. Ich kann im Moment so schlecht das Wort verteilen.
Meinen Sie jetzt generell oder speziell in Bezug aufs Internet?
Also ich sag mal, der Rechtsextremismus ist derzeit nicht unbedingt ein Hauptthema der politischen Diskussion. Wir haben dieses Thema ganz heftig bis vor ein paar Jahren im Zusammenhang mit einem möglichen NPD-Verbot gehabt. Aber ansonsten steht es nicht unbedingt auf den ersten Seiten der Zeitung beispielsweise und es ist nicht ein Hauptthema der politischen Diskussion in diesem Lande.
Ja, leider.
Ich glaube, diese Beobachtung trifft ja zu.
Ja, das ist immer, das kann man immer beobachten, das ist immer wellenförmig. Es gibt eine ganz schlimme Gewalttat, einen Brandanschlag, irgend sowas, dann geht das los, das läuft immer nach dem gleichen Schema ab, leider. Dann gibt's halt diesen Aufschrei, dann wird darüber berichtet, dann wird gefragt, was kann man tun, dann fragen Politiker, man muss was tun und als letztes kommt dann die Berichterstattung, was gibt es schon an Projekten und dann ist so ein bisschen Schulterklopfen, ja, es wird ja schon viel gemacht. Und das ist halt auch die Grundidee vom Störungsmelder zum Beispiel, dass man konsequent, langzeitmäßig, langatmig über das Thema Rechtsextremismus berichtet und nicht erst dann, wenn wieder was ganz Schlimmes passiert. Und ja, das NPD-Verbot, das Thema kommt ja immer wieder so klein auf, aber das... Es ist einerseits gut, dass die NPD gerade nicht so erfolgreich ist, andererseits... sieht man, gibt es viele Erfolge der NPD, die nicht gleich so sichtbar sind. Zum Beispiel hat die NPD im vergangenen Jahr ihre Kommunalparlamente in ganz Deutschland von 100 Stück auf, also 100 Stück waren zu etwa 2005 und inzwischen sind es 300 Kommunalparlamente in ganz Deutschland, wo die NPD drin sitzt. Das ist schon erschreckend. Und auch, dass in Sachsen die NPD zum zweiten Mal in den Landtag eingezogen ist, wenn auch mit Verlusten, das ist schon erschreckend und zeigt auch, dass dieser Mythos von der reinen Protestwählerpartei stimmt nicht. Die NPD hat da ein kleines, aber stabiles Stammwählerpotenzial. Und klar, da muss man auch als Journalist und als Organisation an dem Thema dranbleiben und versuchen, immer wieder in das Bewusstsein der Menschen und auch der Politiker zu rücken.
Naja, aber die Frage war, gibt es Defizite in der Politik, was das Vorgehen gegen Rechtsextreme, vor allem im Internet angeht? Was die juristische Seite angeht, das haben wir ja erwähnt, gibt es da Grenzen? Es muss schon sozusagen eine bestimmte Schwelle überschritten werden, um überhaupt dagegen vorzugehen, um beispielsweise Seiten sperren zu lassen. Da ist es ja nicht so schwierig, sich immer ein bisschen unterhalb dieser Schwelle zu bewegen. Die Frage wäre auch, muss eine Demokratie das ertragen, dass sich Rechtsextreme im Internet tummeln, soweit es dann nicht, ich sag mal, in konkrete Gewalttaten übergeht?
Also die Defizite der Politik gibt es schon. Die letzte Frage, muss eine Demokratie das ertragen? Natürlich muss sie das. Eine Vorstellung, eine Totalhygiene, eine Gesellschaft ohne Extremismus, ohne Kriminalität und ohne Vorurteil können wir uns weder theoretisch noch historisch vorstellen. Sondern die Frage muss lauten, den Extremismus, die Kriminalität möglichst klein zu halten. Und das ist eine Daueraufgabe und die muss nachhaltig geführt werden. Die kann man nicht mit Feuerwehreinsätzen lösen, mit kurzfristigen Projekten. Das ist das Problem, dass sehr viele Initiativen gegen Rechts, Informationsseiten, Opferperspektive und so weiter haben, dass sie häufig eben nur kurzfristig finanziert werden mit dem Auftrag, oh, hier ist gerade was ganz Schlimmes passiert, sorgt doch mal dafür, dass die Dinge wieder ins Lot kommen. Und das ist natürlich keine Arbeit, die man punktuell machen kann, die kurzfristig geleistet werden kann, sondern so wie andere Dysfunktionen dieser Gesellschaft ständig auftreten, so muss man auch diesen Rechtsextremismus ständig beobachten, informieren, analysieren und entsprechende pädagogische, politische Programme, Strategien entwickeln, um ihn möglichst diese politische Gefahr eben klein zu halten. Und hier haben wir schon das Strukturproblem zwischen kurzfristiger Projektarbeit und langfristigen gesellschaftlichen Problemen. Hier muss schon reklamiert werden, dass endlich beide Dinge zusammenpassen. So wie Bildung eben auch eine Daueraufgabe ist. Man kann ja nicht sagen, jetzt sind alle gebildet, jetzt machen wir die Schulen zu. So ist auch Kriminalitätsprävention und Repression eine Daueraufgabe und muss entsprechend dann auch professionell dauerhaft gemacht werden. Und da gibt es Defizite, da gibt es einzelne Bundesländer, die da weiter sind, die das Problem erkannt haben, die seit Jahren auch sich als Land gegen diese Entwicklungen erklären und entsprechende Gegenbewegungen unterstützen, finanziell, politisch, ideell. Die haben auch Erfolge erzielt. Andere Länder, die halten da noch die Augen etwas geschlossen. Da ist noch weiter auch politischer Druck zu machen, denn man sieht letztlich nur das, was man weiß. Und wenn die Politiker sich nicht aufklären lassen, dann übersehen sie viele Dinge oder verharmlosen sie oder verniedlichen sie als Jugendirre sein und Ähnliches. Sie erkennen eben nicht, dass es sich hier tatsächlich um eine immer stärker auch verwurzelte politische Protestbewegung gibt, die eben nicht nur große politische Themen angreift, sondern eben auch einen Kulturkampf kämpft. Einen Kulturkampf gegen die politische Kultur, die wir in diesem Land haben, die überschrieben ist mit Erinnerungskultur, Gedenkkultur an die Verbrechen des Nationalsozialismus, an den Krieg, an ihre Opfer und die auch Schlüsse daraus gezogen hat, was internationale Zusammenarbeit betrifft, was Friedenspolitik betrifft und so weiter, was Integrationspolitik betrifft, was gelebter Pluralismus bedeutet. Das sind die Merkmale ja unserer politischen Kultur. Und das geht den Nationalisten, den Ultranationalisten und den Rechtsextremisten, dagegen haben sie den Kampf angesagt. Und da gibt es auch eben eine Graswurzelrevolution oder Rebellion, dass man eben gegen bestimmte Elemente dieser politischen Kultur protestiert, sie auch gewalttätig zum Teil bekämpft, also Stichwort Integration und so weiter. Oder auch Frauengleichstellung ist ihnen ja auch ein rotes Tuch. Da gibt es also eine ganze Palette von Themen, die gar nicht bundespolitische Bedeutung haben müssen, die eben lokal ausgestritten und ausgekämpft werden, gerade lokal im Alltag, in der Jugendkultur, in der Jugendszene und so weiter. Da gibt's diese schrillen Auseinandersetzungen, die dann langsam auch in die Kommunalparlamente getragen werden. Und von dort dann sollen sie weitergetragen werden über die Landesparlamente bis in den Bundestag. So ist die Wunschvorstellung. Und da muss man schon aufpassen, wo der Schwelbrand anfängt und nicht erst mit der Feuerwehr kommen, wenn die Fläche im Brand steht.
Vielleicht kann ich da noch mal ganz kurz anknüpfen. Also wenn man sich fragt, welche Verantwortung hat auch Bundespolitik da drin? Ganz viele Projekte, wie auch hier, werden ja über Bundesprogramme finanziert und das seit 2001. Also die mobilen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus, die Politiker beraten, aber auch wir als Opferberatung und viele auch Initiativen, die es so gibt. Die Programme laufen jetzt Ende des Jahres wieder auf und es gibt immer dann alle 4-5 Jahre, wenn dann die Programme auslaufen, gibt es diesen großen Kampf. Wie geht es jetzt weiter im Kampf gegen Rechtsextremismus? Und die Projekte merken dann immer an, natürlich, dass wir eine nachhaltige Finanzierung brauchen. Ne? Also es braucht eine strukturelle Finanzierung. Die Bundesregierung muss anerkennen, wir haben hier ein gesellschaftliches Problem und auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Die werden wir nicht in Form von Projekten dann irgendwie beseitigen und beenden, sondern es ist ein Thema, den müssen wir uns alle gemeinsam auf lange Sicht stellen. Also politisch uns damit beschäftigen und Konzepte entwickeln, wie Herr Erb gerade gesagt hat. Und dementsprechend braucht es auch eine langfristige Finanzierung. Und das ist die Forderung eigentlich von ganz vielen Fachleuten, die sich in dem Feld Rechtsextremismus bewegen, endlich auch eine Finanzierung zu verstetigen. Ob mit Bundesstiftung etc. gibt es ganz unterschiedliche, vielfältige Probleme, damit man unabhängig wird von so Tageskonjunkturen und von diesen berühmten Wellenbewegungen, sondern langfristige Konzepte entwickeln kann.
Also Sie würden grundsätzlich, so verstehe ich es jedenfalls, grundsätzlich sich nicht über mangelnde Unterstützung beklagen, aber die Nachhaltigkeit fehlt.
Es ist sehr unterschiedlich.
Ich habe Sie so verstanden.
Also das ist eins der wesentlichen Punkte. Ne? Wir brauchen eine Finanzierung, um die Arbeit machen zu können, um vor allen Dingen zivilgesellschaftlich dagegen vorzugehen, braucht es pädagogische Konzepte etc. Und die müssen auf festen Beinen stehen. Natürlich braucht es auch eine politische Unterstützung. Und ich glaube, da ist es auf der einen Seite gibt es die Bundesebene, aber es gibt auch die Landesebenen. Und wie Herr Erb schon gerade gesagt hat, ist die politische Unterstützung auf den beispielsweise den Landesebenen sehr unterschiedlich. Brandenburg ist da seit vielen Jahren Vorreiter, auch schon mit einem Landesprogramm gegen Rechtsextremismus, was mittlerweile schon über 10 Jahre besteht. Ich sehe vor allen Dingen Defizite teilweise in Westdeutschland. Also in Ostdeutschland ist die Tradition, auch politische Projekte zu fördern und zu unterstützen, von Bundesebene, die besteht schon länger, seit 2000. Wir werden ja so lange finanziert. Opferberatung in Westdeutschland wird erst finanziert seit 4-5 Jahren und das auch nur teilweise. Also ich glaube, dass ein Problem ist, dass dass Rechtsextremismus sehr lange gekoppelt war mit Ostdeutschland.
Ich wollte die Frage gerade stellen. Hat das damit zu tun, was immer wieder behauptet wird, Rechtsextremismus sei vornehmlich ein ostdeutsches Problem?
Ich glaube, dass es damit ganz viel zu tun hat. Also weil zumindest der gewaltförmige Rechtsextremismus in Ostdeutschland ausgeprägter ist oder war. Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich noch so ist. Aber der ist gewaltförmiger. Rechtsextremismus in Westdeutschland ist subtiler. Über die ganzen Jahre hinweg, also so, oder bewegt sich ganz anders, ist nicht so sichtbar und Politik reagiert vor allen Dingen allergisch auf Gewalt. Da gibt's dann genau diese Feuermentalität, da wird reagiert ganz schnell, oft auch kopflos reagiert. Und in Westdeutschland ist diese Tradition, sich damit auseinanderzusetzen, auch gerade zivilgesellschaftlich sich damit auseinanderzusetzen, ist noch nicht so alt.
Mhm. Ja, bestes Beispiel ist ja Dortmund zum Beispiel im Westen. Da hat sich seit Jahren diese ganz große, ganz junge, sehr militante, gewalttätige, rechtsextreme Jugendszene entwickelt. Und es wird jetzt erst was gemacht, überhaupt politisch. Das Thema ist überhaupt erst auf den Tisch gekommen. Dazu mussten am 1. Mai letztes Jahr 300 Neonazis vermummt durch die Stadt rennen und eine DGB-Demo zusammenprügeln und Polizisten angreifen. Erst da ist auch der Polizei dort klar geworden, wir haben hier ein ernsthaftes Problem. Und es ist eigentlich schade, dass immer erst solche Fälle passieren müssen, dass dann wirklich was passiert. Und selbst jetzt kommt die Zivilgesellschaft und so erst da ganz langsam in Schwung und sehr schwierig dort.
Vielleicht kann ich da noch kurz anknüpfen. Es gibt viele Politiker, auch Innenpolitiker, die den Rechtsextremismus hauptsächlich durch die Brille des Strafgesetzbuchs sehen und meinen, sie könnten die schlimmsten Dinge mittels des Repressionsapparates verfolgen und klein bekommen. Rechtsextremismus hat zwar immer eine militante und gewaltförmige Seite, er muss sie aber nicht in jeder Situation zur Schau stellen und nicht exekutieren, sondern Rechtsextremismus ist ja vor allem auch eine Ideologie, die stark völkisch, rassistisch untermauert ist, die fremdenfeindlich ist, die antisemitisch ist. Das ist eine Ideologie, die zunächst mal ja nicht strafrechtlich auffällig ist, sondern mit der muss sich die Gesellschaft oder wie hier das Stichwort fiel, die Zivilgesellschaft auseinandersetzen. Und diese Zivilgesellschaft macht es auf ihre Weise, die macht es nicht im Sinne von irgendwelchen Parteien und Minister. Trotzdem muss diese Zivilgesellschaft unterstützt und gefördert werden. Sie agiert nach ihren eigenen Zielsetzungen, sie trifft auch ihre eigenen Koalitionsentscheidungen, mit wem sie zusammenarbeitet vor Ort. Da muss die Politik Raum lassen und nicht glauben, sie könne auch noch die Zivilgesellschaft sozusagen politisch fernsteuern, indem sie ihnen mal Angebote macht und dann die Angebote wieder zurückzieht. Das wäre ja ein ganz falsches Verständnis von Demokratie und Bürgerlichkeit und Regierung. Und vielleicht noch der letzte Aspekt. Es ist ja schon gesagt worden, es ist eine Daueraufgabe. Der Rechtsextremismus hat viele Gesichter. Er wandelt sich, er passt sich an, er ist interaktiv ja mit der Gesellschaft, auch mit der Strafverfolgung, auch mit den Gegenbewegungen. Und dieser Wandel, dieser Formwandel oder dieses Chamäleon ist ja genau der Grund auch, weshalb man es professionell und dauerhaft beobachten muss. Wird man mit Ablegen der Bomberjacke sagen, naja, jetzt haben wir ja das Problem aus der Öffentlichkeit rausgeschafft.
Das hieße, Sie haben ja fast schon das Schlusswort gesprochen, Herr Erb, und das ist auch mein Hinweis, dass wir zum Schluss kommen müssen. Das hieße, Herr Radke, dass sich die Gesellschaft auch erstmal darauf einlassen muss, dass Rechtsextremismus heutzutage gar nicht mehr so aussieht, wie man sich das gemeinhin vorstellt.
Ja, absolut. Aber das ist auch mein großer Aufruf immer an die Medien. Ich warte immer noch auf den Tag, wo in der Tagesschau was über Neonazis kommt und nicht dieses Foto von den Springerstiefeln gezeigt wird, weil das zum Beispiel nichts mehr, aber auch gar nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Bei einem Nazi-Aufmarsch heutzutage, Ich würde sagen, 5 von 100 Nazis sind vielleicht überhaupt noch Skinheads mit Bomberjacke. Ansonsten ist das dieses Äußere völlig verschwunden und die Aktionsform und so, das hat sich alles komplett gewandelt. Man kann nicht mehr von diesem Äußeren heutzutage auf die zugehen, man muss die wirklich inhaltlich zu packen kriegen und auch dort ansetzen.
Das heißt, man erkennt sie gar nicht mehr als solche, Frau Porath, in aller Kürze, ist das richtig?
Ja, also ganz oft. Es gibt wirklich diese klassische Form des Oldschool-Skinheads, den gibt es kaum noch. Die laufen eher rum, also ganz oftmals in schwarzen Jacken und Sticker und Basecap, also ganz modern, wie viele andere Jugendliche auch laufen. Außerdem ist einfach alles erlaubt. Okay. Was Kleidung betrifft.
Vielen Dank, das war ndr Radio Wissen, die Sendung Zeit Online Talk. Unser Thema heute Rechtsextremismus im Netz. Sie können die Sendung auch als Podcast abonnieren und nachhören. Und die Teilnehmer waren Johannes Radke, Dr. Rainer Erb und Judith